Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Der Schriftsteller Pierre Yarvan hat eine deutsche Mutter und einen libanesischen Vater. Er lebt schon lange in München und wir haben im Frühjahr in der Lesart mit ihm über seinen jüngsten Roman Ein Lied für die Vermissten gesprochen, der wie auch sein Bestseller Am Ende bleiben die Zedern im Libanon in Beirut spielt. Jetzt bin ich mit ihm am Telefon verbunden. Guten Morgen, Herr Yarvan.
Guten Morgen.
Was haben Sie von Ihren Bekannten und Verwandten aus Beirut gehört? Wie geht's den Leuten, die Sie kennen, nach dieser Katastrophe?
Gesundheitlich sind sie glücklicherweise wohl auf. Das heißt, sie haben diese Explosion, mein Cousin war in Beirut, die anderen glücklicherweise nicht. Also sie haben sie überstanden mit ein paar geborstenen Fensterscheiben. Das war die gute Nachricht, aber natürlich stehen alle nach wie vor unter Schock, weil das unvorstellbar ist, was da dieser Stadt und den Menschen widerfahren ist.
Jetzt haben die Libanesen ja schon seit Monaten protestiert. Jetzt gehen noch mehr Leute auf die Straße. Und diese Wut, die man da auch auf Bildern sieht, die spielt ja auch eine wichtige Rolle in Ihrem letzten Roman, Ein Lied für die Vermissten. Was ist das für eine Wut? Was fordern diese jungen Leute? Wovon träumen die?
Die träumen von ganz grundlegenden Dingen erstmal, wie einer Perspektive, wie noch akuter Nahrungsmittel, einfach ein Mindestmaß an humanitären Mitteln, die gar nicht mehr gewährleistet sind in diesem Land, das seit Jahrzehnten tatsächlich immer tiefer in die Krise geschlittert ist. Eine existenzielle Not erleiden diese Menschen gerade. Und die junge Generation, für die ist das natürlich besonders tragisch, weil sie eine Nachkriegsgeneration ist, das heißt nach 1990 geboren, mit dem Bürgerkrieg nichts mehr zu tun und eigentlich eine unschuldige Generation, die in ein Land hineingeboren wurde, in dem konfessionelle Grenzen dominieren, in dem eine Klasse herrscht, die Bevölkerung im Grunde ausnutzt, eine Kleptokratie, als solche wird der Libanon oft bezeichnet. Also die Regierung bereichert sich an der Bevölkerung und begreift das Land als persönliche Müllkippe und dementsprechend richtet sich diese Wut seit einem halben Jahr gegen die Regierung. Und der Slogan ist, alle heißt alle. Das heißt, alle sollen weg und die Regierung komplett ausgetauscht werden.
Und um diese Vetternwirtschaft und Korruption, die Sie angesprochen haben, da geht es ja auch in Ihrem letzten Roman. Und diese Verantwortlichen für die 17.000 Vermissten, die Sie da recherchiert haben, die sind aber bis heute an der Macht. Wie kann sowas eigentlich sein?
Das geht einerseits natürlich durch Verflechtungen, die sich, ich will sagen, einerseits durch den gesamten Nahen Osten ziehen, das heißt Allianzen, die zum Beispiel auf Seiten der Hisbollah bis in den Iran reichen, auf Seiten der Sunniten bis nach Saudi-Arabien, also das zieht sich schon in globale Ausmaße einerseits, andererseits ist das ein Land, in dem wir ja davon sprechen, dass es 18 unterschiedliche Religionsgemeinschaften gibt und dieses religiöse Wahlsystem im Libanon ist weltweit einzigartig insofern, als die Menschen oder als das Parlament nach religiösem Proporz besetzt ist. Das heißt, man will dort irgendwie dieser Multikonfessionalität so gerecht werden, dass man sagt, alle religiösen Gruppen, es sind 18 an der Zahl, 12 davon christlich, bekommen gemäß ihrer Verbreitung in der Bevölkerung sitze im Parlament. Ja. Das heißt, die Menschen wählen eigentlich nach Religion und nicht nach wählerischem, also nach einem politischen Programm. Das heißt, man wählt nicht denjenigen, der das beste Wirtschaftsprogramm hat oder das beste Bildungsprogramm, sondern man wählt jemanden, weil er Christ, weil er Sunnit, weil er Schiit ist. Und das ist im Grunde fast schon ein Geburtsfehler in der Verfassung in diesem Land.
Aber das heißt ja, wenn jetzt gesagt wird, es soll Neuwahlen geben, dass das alleine gar nichts ändern würde. Da müsste ja quasi ein System ausgewechselt werden oder erneuert werden, nicht?
Genau, also wenn Neuwahlen etwas ändern würden, hätte die Regierung sie nicht selbst vorgeschlagen. Davon können wir ausgehen. Also das ist natürlich vorgeschoben, weil sie wissen, dass sich dadurch nichts ändern würde. Sie müssen auch so sehen, dadurch, dass diese Lage aktuell so katastrophal ist, gerade im Libanon, selbst bei in Anführungszeichen normalen Zeiten ist es gang und gäbe, dass an Haustüren geklingelt wird, das erfahren meine Verwandten auch, und dann wird Geld geboten für eine politische Stimme oder für die Wahlstimme. Und sie können davon ausgehen, dass das, wenn jetzt Neuwahlen angeboten würden, dass das Geld noch viel eher angenommen wird von der Bevölkerung, weil es einfach noch viel dringender benötigt wird. Das heißt, es würde überhaupt nichts ändern. Tatsächlich, und so schwer mir das auch zu sagen fällt, glaube ich, dass nur eine Revolution dass irgendetwas ändern könnte. Aber die Frage ist natürlich, wie kann so eine Revolution möglichst unblutig ablaufen? Und das ist so das große Problem im Moment.
Pierre Yarvan, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön, alles Gute.
Danke sehr.
Und die Romane von Pierre Jara waren ein Lied für die Vermissten und Am Ende bleiben die Zedern sind beim Piper Verlag erschienen. Fernweh, Seeungeheuer oder meterhohe Wellen, fast alles, was mit der Seefahrt zusammenhängt, wirkt wie eine Metapher für unsere Sehnsüchte und Fantasien. Deshalb ist das echte Floß Kon-Tiki, mit dem Thor Heyerdahl die Passage von Amerika über den Pazifik gewagt hat, letztlich eigentlich genauso ein Sinnbild wie die Arche Noah oder die von Jules Verne erfundene Nautilus, deren Welt 20.000 Meter unter Meer liegt. Diese und viele andere legendäre Schiffe haben Lucia, Jay von Seldenick und Florian Weiß in einer Art Hafen in Buchform einlaufen lassen. Logbuch heißt ihr wunderbar gestaltetes und illustriertes Werk. Und ich freue mich, dass die beiden jetzt hier sind. Hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Sie steigen ja am Anfang mit so einer literarischen Fantasie ein über die Zugvögel, ein Stück Treibholz, all diese Zeichen, die davon erzählen, dass ja da noch was sein muss hinterm Horizont. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich was, was so jedes Kind, das zum ersten Mal das Meer sieht, beschäftigt. Ist das so eine ganz uralte, urmenschliche Fantasie?
Diese Entfernung und dieser Blick auf das Meer war für uns, glaube ich, auch das, was uns am meisten fasziniert oder gepackt hat am ehesten. Nämlich, was das eben auch bedeutet, die mit dem Schiff aufzubrechen, loszufahren, das Alte hinter sich zu lassen, das Land und den Boden und auf sich auf dieses Unbekannte einzulassen.
Ich musste sofort an eine enge Freundin denken, deren Vater Hochseekapitän war. Und da hat die natürlich immer einen speziellen Bezug dazu, zu Schiffen und zur Seefahrt. Und Florian Weiß, Sie haben auch schon einiges rund ums Meer gemacht. Haben Sie da auch so einen biografischen Anker, der Sie damit verknüpft?
Ja, ich bin in Kiel aufgewachsen und da hat man automatisch ja einen speziellen Bezug zum Meer. Die Förde ist nicht weit. Der Strand und der Nord-Ostsee-Kanal mündet in die Förde und von daher sieht man auch immer die großen Schiffe vorbeifahren. Und irgendwie fragt man sich jedes Mal, wo fahren die hin, wo kommen die her, was passiert da an Bord? Also es sind immer so kleine Mikrokosmen, die man da beobachten kann von Ferne und man macht sich automatisch Gedanken, ja, was ist das für ein Leben an Bord? Und es gibt auch, glaube ich, psychologisch wurde es mal untersucht, dass das Schiff eigentlich vor allem in früheren Zeiten, als die Mannschaften noch relativ, als viele Menschen auf Schiffen unterwegs waren, dass diese Enge an Bord im Gegensatz zu der Weite des Meeres immer ein sehr spezieller Mikrokosmos war. Und das fand ich schon immer spannend eigentlich.
So. Und Sie haben ja auch eine sehr spezielle Auswahl getroffen. Das sind jetzt nicht alles irgendwelche, ja, quasi eine Sorte Schiff, sage ich mal so ganz platt, sondern das reicht von der Santa Maria, dem Schiff von Christoph Kolumbus, bis eben zur Nautilus von Jules Verne oder auch die Lucia, die Fischerboote am Comer See. Wie haben Sie da ausgewählt?
Letztendlich flogen uns die Geschichten dann nach einer Weile zu. Also im Freundeskreis und Bekanntenkreis wussten dann die meisten, dass man darüber arbeitet. Und dann wurden immer mal wieder Geschichten erzählt. Oder man hat abends dann, keine Ahnung, beim Bier das Projekt so ein bisschen besprochen. Und dann wusste jemand was von jemandem, der was weiß. Und so ging das dann immer weiter. Angefangen haben wir mit der Lucia tatsächlich vom Comer See. Und das resultierte aus einer Karte, die mir meine Tante, die alte Postkarten sammelt, zugeschickt hatte. Und ich war eigentlich nur von dieser Form des Bootes fasziniert und habe sie dann abgezeichnet. Und dann sind wir darauf gekommen, dass dahinter auch eine spezielle Geschichte steht, eben diese Legende von Lucia und Renzo. Und dann haben wir angefangen zu suchen. Also ähnlich wie das Buch davor, da haben wir ein Buch über Tiere gemacht und über Tiergeschichten. Und dann kamen im Laufe der Zeit immer mehr Geschichten dazu.
Und das sind ja tatsächlich Geschichten, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Das sind jetzt nicht irgendwelche kleinen, Dokumentationen über dieses Schiff, sondern Roger von Seldenick, Sie haben tatsächlich Erzählungen geschrieben. Das sind oft auch ganz ungewöhnliche Perspektiven. Das ist dann ein Matrose, der da mit Kolumbus unterwegs ist oder eben eine Braut, die kurz vor der Hochzeit ist, um beim Comer See zu bleiben. Wie sind Sie auf diese Perspektive gekommen?
Also von Anfang an war, glaube ich, klar, dass wir jetzt nicht ein Sachbuch oder ein Fachbuch über Schifffahrt und Schiffbau und Schiffswesen schreiben werden oder auch können. Das liegt uns ja gar nicht. Und diese Daten und Fakten spielen eigentlich eher so ein bisschen eine Nebenrolle. Es gibt schon immer so einen kleinen Steckbrief zu jedem Schiff, um auch so ein bisschen eine Verortung zu schaffen, wo, in welcher Zeit und in welchem Fleck der Erde, auf welchem Fleck befindet man sich gerade. Aber die Idee ist natürlich auch gewesen, immer so dieses, so ein kleines Türchen zu finden, wie man an diesem Moment teilhaben kann, an diesem großen Wahnsinn auch oft irgendwie, dieser Aufbruch, diese Entdeckung, dieses alles oder nichts und dieses Gefühl zu vermitteln. Und das kann ja auch teilweise, es muss ja auch nicht immer sozusagen unmittelbar sein, sondern wir haben ja auch zum Beispiel die Arche Noah oder die Schatzflotte des chinesischen Kaisers Zhang He. Da ist es ja auch oft so, dass wenn man diese Geschichten heute hört, von diesen Dimensionen, die man sich heute eigentlich gar nicht mehr so richtig vorstellen kann, dann gibt es einem ja auch trotzdem heute auch was. Also vielleicht auch so ein Mut oder so ein Anstoß.
Man fährt immer so ein bisschen mit. Haben Sie denn auch selber Lust gekriegt, da mal die eine oder andere Route nachzufahren oder überhaupt mal auf große Fahrt zu gehen?
Ja, also vor allem die letzte Geschichte, die Aventur, die das ist ein Hamburger Unternehmen, die ohne Emission Fracht von Südamerika nach Deutschland transportieren auf alten Segelschiffen. Und da war auf jeden Fall doch die Idee dann im Kopf entstanden, da mal mitsegeln zu können oder einfach mitzufahren, einfach den Atlantik zu überqueren, die Passage zu machen. Das wäre schon wirklich eine tolle Sache.
Und wie haben Sie so zusammengearbeitet? Sie haben ja schon Erfahrung als Team, aber wie läuft es? Sind dann erst die Texte da und dann zeichnen Sie dazu oder umgekehrt oder gleichzeitig? Wie muss man sich das vorstellen?
Mal so. Also einmal entweder da haben wir schon ein bisschen getrennt zueinander gearbeitet. Hm. Aber ich denke, was Lucia auch gerade erzählt hat, dass die Geschichten auch eine bestimmte Atmosphäre vermitteln sollen, einen bestimmten Geschmack der Seefahrt quasi wiedergeben sollen, dass wir da relativ parallel gearbeitet haben. Also was jetzt meinetwegen eine eher ruhigere Geschichte ich dann auch versucht habe, eher ruhiger zu illustrieren, dass wir da uns immer wieder ausgetauscht haben.
Wie kann man das überhaupt beschreiben? Ich bin jetzt nicht so die Chefin im Beschreiben von Techniken in Illustrations- und Grafik, aber das sind ja sehr zarte Bilder und irgendwie, man sieht so kleine Punkte, die sich zu etwas zusammenfügen und Sie haben auch so ein Instrument mit ins Studio gebracht. Das ist das Geheimnis dahinter oder was ist das für ein Stift?
Ja, das ist eigentlich im Grunde eine umgebaute Tätowiermaschine oder das Prinzip einer Tätowiermaschine weiterentwickelt, um damit auf Papier zeichnen zu können. Das ist ein kleiner Motor aus dem Modellbaubereich. Ich glaube, von der Eisenbahn ist der. Und der treibt über eine, das ist etwas technisch ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber vorne hat er eine Unwucht und die treibt einen Stift an. Der wird immer wieder hochgehoben, fällt dann aufs Papier zurück und hinterlässt einen Punkt. Man kann ihn dann übers Papier führen und je mehr Punkte man zeichnet, desto dunkler wird das Ganze.
Aber Sie haben sich das jetzt nicht, Frau J. von Seldenick, auf den Rücken tätowieren lassen von Ihnen, so ein Schiff.
Noch nicht. Nee.
Aber geben Sie sich dann auch gegenseitig mal Kommentare und Anregungen, dass man dann so sagt, ja, das finde ich passt jetzt irgendwie eigentlich nicht so zu meinem Text und geht es nicht noch ein bisschen anders oder umgekehrt?
Also da haben wir uns eigentlich ganz, das hat einfach gepasst, würde ich sagen. Also das hat sich zusammengefügt. Und es war schon manchmal so, also es gab schon das eine oder andere, zum Beispiel das Fischerboot vom Comer See, da war uns am Anfang überhaupt nicht klar, wie das reinpassen kann in diese Reihe, wo eben doch die ganz großen Namen wie das Schwesternschiff der Titanic und die Arche Noah und die Endurance und so da aufgelistet sind, wie dieses Fischerboot da reinpassen kann, mit was für einer Geschichte. Und dann hat sich das irgendwie, haben wir gesucht und haben eine unglaubliche Geschichte gefunden, nämlich dass jedes Fischerboot am Comer See so aussieht und alle heißen Lucia, La Lucia, weil sie sich eben beziehen auf einen Roman, einen italienischen Roman, die Versprochenen, Sposi, ich weiß jetzt gerade nicht genau den Originaltitel, und der wo eben eine ganz aufregende Liebesgeschichte, wo die Braut, die Lucia, mit ihrem Liebsten über den See fliehen kann, obwohl der böse Graf sie eigentlich heiraten will. Und sie fliehen eben in dem Fischerboot. Und seitdem heißen die alle La Lucia. Und jedes Kind in Italien kennt dieses Buch und hat es in der Schule gelesen. Und das ist für alle ein Begriff.
Und eigentlich auch ein Symbol auch wieder für Sehnsüchte, für Hoffnungen, wie ihr ganzes Buch auch fand. Ich fand, das ist weniger ein Buch über Schiffe als ein Buch über unsere Sehnsüchte und Fantasien.
Unbedingt, das fand ich auch. Das war das, was einen dabei so fasziniert hatte.
Dankeschön, vielen Dank, dass Sie hier waren, Lucia J. von Seldenick und Florian Weiß.
Ja, schön, Dankeschön, dass wir hier Gäste sein durften.
Und das schöne Logbuch der beiden ist im Kunstanstifter Verlag erschienen, Untertitel Schiffe, die Legenden wurden. 116 sehr schön gestaltete Seiten kosten 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Was ist braun und schwimmt im Wasser? Kennst du ein U-Boot?
Ja, ein U-Boot, natürlich.
Genau, ein U-Boot ist es.
Ein U-Boot.
Und jetzt müssen wir das Wort herausfinden. Was ist braun und schwimmt im Wasser? U. Und dann ist es ein U. Ein U-Brot.
Ein U-Brot.
Verstehst du?
Ja, ein U-Brot. Das ist ja.
Jetzt sag mal, wie findest du es?
Was?
Na, unser eigener Kanal. Das Rote Meer und das Tote Meer. Der Tote Kanal. Ach Mensch, du sperrst dich immer, wenn es ernst wird.
Wir sind halt sehr verschieden.
Ja, das ist doch unsere Chance, Symbiose.
Du bist tot, kapier's mal. Gibt keine Symbiose mit Toten. Sorry.
Ich bin überhaupt nicht tot.
Ja, ja, Mikroorganismen, ich
weiß.
Und,
Touris, in mir schwimmen mehr Urlauber als in dir Fische. Das wäre für uns beide eine Schwimm-Schwimm-Situation.
Du stellst es dir so einfach vor.
Du stellst es dir gar nicht vor.
Doch, aber ich habe Korallen und Fische. Ich habe Verantwortung, verdammt nochmal.
Ich kann nicht mehr warten. Ich trockne aus. Ich bin total isoliert.
Ich denke drüber nach. Versprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Seit 70 Jahren schreibt Friederike Mayröcker Gedichte und wer die Bilder vom legendär unaufgeräumten Arbeitszimmer der inzwischen 95-jährigen Wienerin schon mal gesehen hat, der kann sich vorstellen, dass diese Dichtung aus recht komplexen, wildwuchernden Prozessen entstehen muss. Jetzt ist ein neuer Gedichtband der Lyrikerin erschienen, Titel »Da ich morgens und moosgrün« ans Fenster trete, und Michael Braun hat ihn gelesen und ich bin jetzt mit ihm in einem Studio in Mannheim verbunden. Herr Braun, worüber schreibt denn Friederike Mayröcker? Was beschäftigt diese 95-jährige Frau?
Ja, seit 70 Jahren bringt Friederike Mayröcker die Welt zum Leuchten, würde ich erst mal sagen. Sie bringt Helligkeit in die Welt. Sie verwandelt seit eben 64 Jahren, wo ihr erstes Buch erschien, 1956, verwandelt sie ihr Leben in Schrift, in magische Blätter, wie sie es selbst schon mal formuliert hat. Und diese magischen Blätter, wie sind die gefügt? Das sind im Grunde Wahrnehmungsprotokolle, die immer mit Traumprotokollen, mit Erinnerungen und sogenannten Verbalfaszinationen verbunden sind. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind immer gleichzeitig synchron präsent in diesen wunderbaren Gedichten, haben Sie ja gesagt. Sie selbst nennt es Proeme. Ja.
Und was meint sie damit? Was ist ein Proem?
Ich schreibe Proeme, heißt es mehrfach in diesem neuen Buch. Man kann sich das einfach als eine Art Fusion von Poem und Prosa vorstellen. Und das geht zurück auf den französischen Dichter Charles Baudelaire, der Mitte des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal Poème en prose, Poeme in Prosa geschrieben hat.
Jetzt hat Friederike Mayröcker ja angekündigt, das sei jetzt ihr letztes Buch, also ein Abschied offenbar. Haben Sie das auch mitgelesen? Schwingt da was Wehmütiges oder Nostalgisches mit in diesen Proemen?
Na gut, es ist jetzt so, diese Ankündigung, das letzte Buch. Ja, so in einem Interview in einer österreichischen Tageszeitung hat Friederike Mayröcker angekündigt, das ist nun definitiv mein letztes Buch. Und natürlich kam dann der Einwand, völlig zu Recht, das haben Sie doch bei Ihrem letzten Buch und bei Ihrem vorletzten Buch auch schon gesagt. Jetzt hat sie aber darauf insistiert. Sie hat eben gesagt, sie wollte dieses Buch jetzt, das ja so eine Art poetische Tagebucheintragungen von September 2017 bis November 2019 enthält, das sei ihr noch ganz elementar wichtig. Und warum? In diesem Fall tut sie etwas, sie steigt eine Treppe hinab. Ich rufe jetzt ein Bild auf, das sie selbst immer wieder zitiert in diesem Buch von Marcel Duchamp, Akt, eine Treppe hinabsteigend. Und sie selbst, Friederike Mayröcker, steigt hinab die Treppen in immer neue Erinnerungen an ihre Kindheit. Die Erinnerungen an die Eltern, an den Vater, an die Mutter, an die Kindheitssommer, die sie in einem Sommerhaus der Familie im niederösterreichischen Deinzendorf verbracht hat. Das spielt hier eine ganz zentrale Rolle, mehr als in früheren Büchern.
Aber Sie haben ja auch gesagt, dass sie so eben die Welt zum Leuchten bringt, dass sie eine Wahrnehmungskünstlerin ist. Das ist ja auch so ein bisschen Ihr Generalthema. Hatten Sie da jetzt das Gefühl, nach über 80 Büchern von Friederike Mayröcker, dass Sie nochmal neue Perspektiven für Sie auch als Kenner des Werkes? Waren Sie nochmal überrascht?
Das Verblüffende ist ja nach meinem Eindruck, mit 95 Jahren ist Friederike Mayröcker noch radikaler geworden in der schroffen Fügung ihrer Erinnerungen, ihrer Wahrnehmungen, ihrer Verbalfaszinationen, ihrer Träume, ihrer verbalen Tragträume. Das ist noch sehr viel dichter gefügt als in den früheren Büchern. Und so ja, entsteht halt wirklich fast schon oft eine Art surrealistische Textspur. Das beginnt ja am Anfang schon mit der Anrufung eines weißen Lämmchens im blauen Himmel. Die Farbe weiß, die Farbe blau, überhaupt Farbwahrnehmungen sind quasi der Stimulator von Denkbewegungen immer wieder in ihrem Text. Und ja, ich sagte ja, in dieser Radikalität, wie sie jetzt in noch dichterer Fügung vorgeht, das ist, übertrifft fast noch die vorangegangenen Bücher.
Also würden Sie sich doch wahrscheinlich wünschen, dass das eine leere Drohung war und die Frau noch lange lebt und noch ein paar Bücher schreibt.
Ich würde mal sagen, wir akzeptieren diesen Hinweis, sei das letzte Buch nicht.
Alles klar, Michael Braun, dann sprechen wir bestimmt in, was schätzen Sie, wie lange wird es dauern? 2 Jahre?
Der Abstand war immer 1 bis 2 Jahre.
Ja. Na gut, dann sprechen wir uns spätestens dann wieder. Dankeschön. Michael Braun über den neuen Gedichtband von Friederike Mayröcker. Da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete, erschienen ist das Buch beim Surkamp Verlag. Es hat 202 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Lieblingsgedicht.
Sandra Richter, Deutsches Literaturarchiv Marbach und Universität Stuttgart. Es ist alles eitel, heißt ein berühmter Text von Andreas Gryphius aus dem Jahr 1643. Der Text ist heute vielleicht aktueller denn je in einer Zeit der Krisen, der Pandemie. Es ist alles eitel. Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo jetzt uns Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit der Herden. Was jetzt und prächtig blüht, sollt bald zertreten werden. Was jetzt so pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, das ewig sei. Kein Erz, kein Marmorstein. Jetzt lacht das Glück uns an, bald donnern die Beschwerden. Der hohen Taten Ruhm muss wie ein Traum vergehen, soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehen. Ach, was ist all des dies, was wir für köstlich achten, als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblum, die man nicht wiederfindt, noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten. Ein Text, der aus Gegensätzen besteht, aus dem Schönen, das kippt, das nichts wird, das zugrunde gehen wird. Was der eine aufbaut, reißt der andere ein. Wir spielen stetig nur im Schicksalsrad mit eben diesem, mit dem Schicksal. Dieser Text von Andreas Gryphius beeindruckt mich sehr in seiner Schlichtheit. Es ist ein Sonett, Alexandrinern, sehr sorgsam gebaut und einer der kanonischen Texte des 17. Jahrhunderts, aber nicht nur des 17. Jahrhunderts, eben ein Text, der uns heute in jenen Krisen, meine ich, viel zu sagen hat. Was ist der Mensch denn wohl und was bleibt tatsächlich bestehen? Das ist heute unklarer als jemals.
Ein Lieblingsgedicht von Sandra Richter, der Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach. Sie hat Andreas Gryphius Barockgedicht »Alles ist eitel« vorgestellt. Rick Riordan hat's wirklich raus. Der amerikanische Bestseller-Autor fesselt heutige Jugendliche mit alten Götter- und Heldensagen, die er als packende Fantasy-Stories erzählt. Seine Buchreihe Percy Jackson versetzte Hera, Zeus, Apollo und Poseidon in die Gegenwart. Und die Reihe verkauft sich weltweit wie geschnitten Brot. Aber Rick Riordan hat auch schon die nordische Mythologie aufgearbeitet und in seiner Trilogie Magnus Chase von Odin, Thor, von Walküren und Valhalla erzählt. Aus diesem Kosmos stammt jetzt das Hörbuch Geschichten aus den neuen Welten und Susanne Billig stellt es vor.
Er hat es wieder getan. Erfolgsautor Rick Riordan kann nicht genug bekommen vom Fantasy-Fabulieren über die Heldinnen und Helden alter Mythen, die er mitten in unsere Gegenwart katapultiert. Und seine begeisterten jungen Fans bekommen nicht genug von seinen Büchern. Nun fügt der Autor seiner Magnus-Chase-Trilogie einen Nachfolgeband hinzu mit 9 temporeichen Kurzgeschichten. Der Silberfisch-Verlag hat sie hochkarätig einsprechen lassen. Jakob Weigert, Franziska Hartmann, Philipp Baltus, Vanida Karun sind nur einige der Schauspielerinnen und Schauspieler, die mit dabei sind. Mit hörbarer Freude an der Intonation lassen sie Götter, Monster, Zwerge und Elfe lebendig werden.
Ich trat mitten in einen Knochenhaufen. Knirsch! Der Lindwurm murmelte nur vor sich hin. Dieser Adler hält sich ja wohl für sonst was. Na, meine neue Beleidigung wird ihn dermaßen treffen, dass ihm das Gefieder schmilzt. Ich brauche mir nur noch eine auszudenken.
Das komplette Figurenarsenal des Magnus-Chase-Kosmos können wohl nur eingefleischte Fans völlig durchdringen. Magnus selbst ist ein 16-jähriger Halbgott, der in diesen Kurzgeschichten allerdings nicht mehr vorkommt. Stattdessen tritt in jeder Story eine andere Hauptfigur in den Vordergrund. Odin, Amir Fadlan, Hearthstone, Samira Al-Abbas und wie sie alle heißen und erzählt von ihren Abenteuern in einer anderen nordischen Welt. Wie immer bei Rick Riordan geht es grell und wortgewaltig zu.
Der Riese räusperte sich und sang dazu.
Ich bin der Ekter, Hüter dieses Eis. Wenn du dich in meine Nähe wagst, bist du tot, ehe du es weißt. Quetsch dir beide Augen raus und box dir in den Bauch. Press dich über eine Tasse zum leckeren Blutsuppenschmaus.
Nur mal wieder ein abgehackter Kopf. Mit diesem schönen Titel legt die erste Geschichte gleich los. Odin geistert durch die Gänge des Hotels Valhalla in Asgard, sieht den Walküren beim Kämpfen zu, schmiedet Zukunftspläne und streitet sich mit seinem Sohn Heimdall. Dessen Name bedeutet wörtlich der hell erleuchtende. Die klassische nordische Mythologie verehrt ihn ursprünglich als allwissenden Himmelsgott und Schutzpatron des Sonnenlichts. Im Hörbuch mutiert Heimdall kräftig.
Ich teilte die Wolken. Heimdall. Was zum Helheim ist denn da unten los?
Oh, ach, hallo, Odin.
Bei Heimdalls schriller Heliumstimme knirschte ich mit den Zähnen. Er winkte mir mit seinem Phablet zu.
Ich mache ein richtig niedliches Zicklein-Video als Snapchat-Story.
Heimdall, sagte ich mit mühsamer Beherrschung. Muss ich dich daran erinnern, was passieren kann, wenn sich auch nur ein Riese nach Asgard einschleicht?
Auch der Nachklapp zur Trilogie ist ein echter Rick Riordan geworden. Eine witzige, bunte Welt mit engagierten Untertönen. Denn der Autor holt die Figuren mitten aus der heutigen Gesellschaft. Nordische Mythologie trifft auf schwarze, gehörlose, muslimische und obdachlose Identitäten. Denn bei diesem US-Amerikaner ist das Fabulieren weit mehr als ein Selbstzweck. Seht her, sagt dieser Autor zwischen den Zeilen, wir passen in unserer maßlosen Unterschiedlichkeit doch alle irgendwie zusammen, wenn wir nur Spaß daran haben.
Susanne Billig stellte das Hörbuch Magnus Chase vor, Geschichten aus den neuen Welten vor von Rick Riordan. Es ist im Silberfisch Verlag erschienen, 3 CDs kosten 13 €.